Die Reihe der förmlichen Befragungen unter Eid begann am Montag, den 17. Februar, in einem langen, kahlen Raum des Gerichts des Fairfax County. Nate erschien die Aussicht, zwei Wochen lang in einem Raum voller Anwälte Zeugen durch die Mangel zu drehen, fast so schlimm wie die Hölle. Wenn seine Mandantin das Geld nicht wollte, warum sollte ihm dann nicht egal sein, wer es bekam? Diese Haltung änderte sich, als Herr Troy Phelans Nachkommen kennenlernte. Als erster wurde Mr. Troy Phelan Jr. vernommen. Trotz seiner Vereidigung durch den Gerichtsdiener büßte er mit seinen unruhig umherhuschenden Augen und den geröteten Wangen jede Glaubwürdigkeit ein, kaum dass er am Kopfende des Tisches Platz genommen hatte. Schon mit seiner freundlichen Einleitungsfrage, ob Troy Jr. derzeit unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehe, verärgerte Nate die Phelan-Anwälte auf der anderen Seite des Tisches. Lediglich Hark ordnete die Frage richtig ein. Er hatte fast ebenso viele Zeugenbefragungen durchgeführt wie Nate O'Reilly. Das Lächeln verschwand. »Nein«, blaffte Troy Jr. Zwar hatte er entsetzliche Kopfschmerzen von einem Kater, aber er war nüchtern. »Und Ihnen ist klar, dass Sie soeben mit einem Eid bekräftigt haben, die Wahrheit zu sagen?« »Ja.« »Ist Ihnen auch klar, was mein Eid bedeutet?«
»Absolut.«
»Wer ist Ihr Anwalt?« fragte Nate mit einer Handbewegung zur anderen Seite des Tisches.
»Hark Gettys!«
Mr. O'Reillys Überheblichkeit ärgerte die Anwälte erneut, diesmal auch Hark. Nate hatte sich nicht die Mühe gemacht, in Erfahrung zu bringen, welcher Anwalt welchen Mandanten vertrat. Seine Geringschätzung war beleidigend. Innerhalb der ersten zwei Minuten hatte Nate den bösen Ton etabliert, den er den ganzen Tag über beibehalten sollte. Er ließ wenig Zweifel daran, dass er Troy Jr. kein Wort glaubte, und vielleicht war der Mann ja doch nicht nüchtern. Es war ein alter Trick. »Wie oft waren Sie verheiratet?«
»Und Sie?«
blaffte Jr. zurück, woraufhin er sich beifallheischend zu seinem Anwalt umsah. Hark betrachtete ein Blatt Papier. Nate bewahrte die Ruhe. Wer wusste schon, was die Phelan-Anwälte über ihn gesagt hatten? Es war ihm egal. »Ich möchte Ihnen etwas erklären, Mr. Phelan«, sagte Nate ohne die geringste Spur von Erregung. »Ich bin der Anwalt. Sie sind der Zeuge. Können Sie mir bis dahin folgen? Ich stelle die Fragen, Sie antworten. Verstehen Sie das?« Wieder nickte der Zeuge. »Wunderbar. Dann probieren wir es noch einmal. Wie oft waren Sie verheiratet?«
»Zweimal.«
Eine Stunde später waren Juniors Ehe, Kinder und seine Scheidung abgehandelt. Schwitzend fragte er sich, wie lange seine Befragung dauern würde. Die Phelan-Anwälte hielten den Blick ausdruckslos auf irgendwelche Bogen Papier gerichtet und fragten sich dasselbe. Dabei hatte Nate noch nicht ein einziges Mal auf die Blätter mit den für ihn vorbereiteten Fragen geschaut. Er konnte einen Zeugen schon dadurch in die größte Verlegenheit bringen, dass er ihm in die Augen sah und eine Frage an die andere knüpfte. Die meisten dieser Aussagen hatten mit der Sache nicht das Geringste zu tun, sondern dienten ausschließlich dem Zweck, den Zeugen zu reizen und ihm klarzumachen, dass man jederzeit Leichen aus dem Keller holen konnte. Troy Jr. hatte die Anfechtungsklage eingereicht und musste jetzt die Folgen tragen. Die verflossenen Jobs des Zeugen nahmen den Rest des Vormittags in Anspruch. Junior kam ziemlich ins Stottern, als ihn Nate nach den verschiedenen Positionen fragte, die er in den Unternehmen seines Vaters innegehabt hatte. Es gab Dutzende von Zeugen, die aufgerufen werden konnten, um seine Selbsteinschätzung in Frage zu stellen. Bei jeder Tätigkeit fragte Nate nach den Namen seiner sämtlichen Mitarbeiter und Vorgesetzten. Die Falle konnte jederzeit zuschnappen. Hark sah das kommen und beantragte eine Unterbrechung. Er trat mit seinem Mandanten auf den Gang hinaus und hielt ihm einen Vortrag über die Notwendigkeit, bei der Wahrheit zu bleiben. Die Nachmittagssitzung war besonders hart. Als Nate nach dem Verbleib der 5 Millionen Dollar fragte, die Troy Jr. zu seinem 21. Geburtstag bekommen hatte, schienen sämtliche Anwälte des Phelan-Clans zu erstarren.
»Das ist schon lange her«, sagte Troy Jr. resigniert.
Nach 4 Stunden mit Nate O'Reilly war ihm klar, dass die nächste Runde für ihn qualvoll würde. »Nun, dann wollen wir mal versuchen, uns zu erinnern.« sagte Nate mit einem Lächeln. Als erstes hatte Troy Jr. sich einen fabrikneuen dunkelblauen Maserati gekauft. Allein über den verdammten Wagen redeten sie eine volle Viertelstunde. Als Troy Jr. das Geld bekommen hatte, war er nicht aufs College zurückgegangen. Er feierte schlicht und einfach, doch kam das nicht etwa in Form eines Geständnisses zutage. Nate befragte ihn eingehend nach seiner beruflichen Tätigkeit zwischen dem 21. und 30. Lebensjahr, und aus dem, was er dabei erfuhr, schälte sich allmählich heraus, dass Troy Jr. in diesen 9 Jahren überhaupt nicht gearbeitet hatte. Er hatte Golf und Rugby gespielt, ein Auto nach dem anderen für das jeweils nächste in Zahlung gegeben, 1 Jahr auf den Bahamas und 1 Jahr im Schickeria-Ort Vail zugebracht, war mit einer erstaunlichen Anzahl von Frauen herumgezogen, bis er schließlich mit 29 Jahren die erste Ehe eingegangen war und hatte mit dem Geld nur so um sich geworfen, bis nichts mehr da war. Erst dann war der verlorene Sohn zum Vater zurückgekehrt und hatte ihn um einen Job gebeten. Während der Nachmittag verging, bekam Nate allmählich eine Vorstellung davon, was für eine Katastrophe es für diesen Zeugen und alle Menschen in seinem Umfeld bedeuten würde, wenn er das Fehlenvermögen in seine klebrigen Finger bekäme. Er würde sich mit dem Geld umbringen. Um 4 Uhr nachmittags bat Troy Jr. um eine Vertagung. Dazu war Nate nicht bereit. Die Anwälte baten um eine Pause, eine Mitteilung wurde an Richter Wycliffe gesandt, und während man wartete, warf Nate zum ersten Mal einen Blick auf die Blätter mit Joshs Fragen. Der Richter entschied, die Befragung sei fortzusetzen. Eine Woche nach Troys Selbstmord hatte Josh eine Detektivagentur damit beauftragt, die Phelan-Kinder unter die Lupe zu nehmen. Es war ihm dabei mehr um ihre finanzielle Lage als um ihr Privatleben gegangen. Nate überflog die wichtigsten Ergebnisse, während der Zeuge auf dem Gang rauchte.